über Esra und Nehemia. Und wir wollen heute mit dem Buch Nehemia starten. Ich weiß nicht, wer von euch dabei war. Wir hatten bisher 4 Predigten zum Buch Esra. Und ich will euch einfach mit ein paar Worten versuchen, so einen Zusammenhang herzustellen zu dem Text, den wir heute haben, damit wir alle wieder ein bisschen im Thema drin sind. Wenn ihr euch zurückerinnert, das ist eine ganz spannende Phase in der Geschichte Israels, die wir uns etwas näher anschauen. Im Jahr 586 vor Christus, das ist ein Datum, das sollte man sich eigentlich mal merken, das hat hin und wieder Relevanz in der Bibel, wird die Stadt Jerusalem zerstört, endgültig, und der babylonische König Nebukadnezar erobert das Südreich Juda. Und damit hört der Staat Israel auf zu existieren für ungefähr 70 Jahre. In diesen 70 Jahren ist das Volk in Gefangenschaft. Genau das passiert, was Gott vorhergesagt hat und was er den Israeliten auch gesagt hat: Wenn ihr nicht umkehrt zu mir und meinem Wort, dann muss ich euch strafen. Immer wieder hat er das sagen lassen. Und im Jahr 586 tritt das endgültig ein. Wir machen einen Zeitsprung, haben gesehen, dass im Jahr 538, also gut 50 Jahre später, der persische König Kyros ein Edikt, einen Befehl ergehen lässt und den Juden erlaubt, wieder in ihre Heimat zurückzukehren. 50.000 Juden ungefähr kehren zurück in ihr Land und haben dieses Vorhaben, Jerusalem wieder aufzubauen, den Tempel wieder aufzubauen, den Altar Gottes wiederherzustellen. Alles das haben wir uns angeschaut, was dann auch mit Unterbrechungen über einen längeren Zeitraum geschieht. Die Leute, die inzwischen dort wohnten, die angesiedelt waren, das waren Mischvölker aus anderen Gegenden, die sich vermischt haben mit dem Rest der Juden, die dort lebten, die wollten das immer wieder verhindern. Sie schafften das auch für etliche Jahre, aber im Jahr 515 wurde der Tempel fertiggestellt. Und die Gottesdienste, die konnten schon vorher beginnen, als der Altar aufgebaut war, aber die Gottesdienste fanden wieder statt. So, das ist jetzt so das, was wir uns bisher angesehen haben, natürlich mit den Fragen, die wir uns gestellt haben, was können wir persönlich daraus lernen, da möchte ich aber jetzt im Rückblick nicht drauf eingehen. Ich habe mal eine Karte mitgebracht, ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen sehen, vom Persischen Reich. Das war wirklich ein Weltreich damals, das das Babylonische Reich abgelöst hatte. Eine ziemlich große Geschichte bis nach Indien, von Ägypten bis nach Indien reichte dieses Gebiet, wo die Perserkönige regierten. Und in Susa, das war die Winterresidenz der Könige, also wenn es kalt wurde, dann hatten die da einen Palast, den hat man auch ausgegraben, mit Heizung und allem, was man sich vorstellen kann, schon in der Antike. Dort regierte dann im Winter der König und dort wird auch die Geschichte spielen, die wir uns heute anschauen. Das waren einige hundert Kilometer von Juda entfernt, von Jerusalem entfernt. Wir sehen das hier so ein bisschen angedeutet. Für die, die sich für biblische Geschichte interessieren, noch 2 kurze Jahreszahlen. Von Esther lesen wir ja auch. Es gibt ein ganzes Buch von dieser Königin, die ja auch Jüdin war, mit der Gott eine ganz besondere Geschichte vorhatte. Die Königin Esther, ungefähr im Jahr 480 vor Christus, regierte also zwischen dem Geschehen, was wir uns bisher angeschaut haben, und dem Geschehen, was wir uns heute anschauen. Dazwischen lag die Phase, wo Esther Königin war. Das ist ein ganz spannendes Buch, das kann man wirklich häufig lesen, wo die Feinde versuchten, Israel zu vernichten im persischen Großreich und wie Gott eingriff und die Königin Esther gebrauchte, um das zu verhindern. Und eine 2. Jahreszahl: im Jahr 458 vor Christus kehrte der Schriftgelehrte Esra zurück nach Jerusalem, der ja auch einige Bücher der Bibel aufgeschrieben hat. Also man rechnet Esra einmal das namensgleiche Buch zu, man rechnet Esra aber auch die Chronikbücher zu, einige Psalmen, wahrscheinlich den Psalm 119, den Esra sehr wahrscheinlich aufgeschrieben hat und anderes mehr. Also er war einer, der kannte sich wirklich im Wort Gottes aus, er liebte das Wort Gottes und er brachte auch Reformen auf den Weg. Auch das wird uns noch begegnen in der nächsten Zeit. Heute wollen wir ins Jahr 445 vor Christus gehen. Und wir schlagen, oder habt ihr wahrscheinlich schon Nehemia 1 aufgeschlagen und wollen uns mal mit diesem ersten Kapitel heute beschäftigen im Buch Nehemia. Dazu müssen wir also jetzt wissen, seit der Zerstörung Jerusalems im Jahr 586 vor Christus sind ungefähr 140 Jahre vergangen. Das sind mehrere Generationen. Das ist richtig lange her. Überlegt mal, was vor 140 Jahren war in Deutschland, sagen wir mal. Hat es eine Relevanz für uns? Also das ist so weit weg, ja, doppelt so weit weg wie der Zweite Weltkrieg. Da würde man wahrscheinlich sagen, ja, gut, da ist viel passiert, aber was geht mich das an? Anders bei den Juden. Juden sind bis heute sehr geschichtsbewusst, gerade wenn es um ihre eigene Geschichte geht. Und wir werden das auch merken, wie das verknüpft ist. Und man kann das nicht so einfach ausblenden. Und Nehemia war jemand, dem das sehr wichtig war. Viele Juden allerdings waren ja in Persien auch geblieben. 50.000 kehrten damals zurück. Es gab noch eine zweite Rückwanderungswelle. Das waren noch ein paar Tausend. Aber viele hatten sich's bequem gemacht in Persien. Sie hatten gute Stellungen, sie hatten Häuser gebaut, sie hatten Verbindungen, einen guten Beruf und so weiter. Und dachten überhaupt nicht mehr darüber nach so langer Zeit, ob es eine Option wäre, nach Jerusalem zurückzukehren. Und Nehemia gehört zunächst einmal mit dazu. Also wenn wir diesen Mann uns jetzt anschauen, müssen wir wissen, der ist ja in der Gefangenschaft geboren worden. Der kannte Jerusalem gar nicht mehr. Ja, also das einfach als Hintergrund. Und doch werden wir merken, dass er anders war als viele, viele andere, die dort damals lebten. Nehemia 1, Vers 1. Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev. Das erkläre ich euch direkt. Das ist bei uns im Kalender ungefähr von Mitte November bis Mitte Dezember. Das ist der Monat Kislev im jüdischen Kalender, also im Winter. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres. Das ist die Regierungszeit des persischen Königs damals. 20 Jahre war er an der Macht. Nochmal, es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich, Nehemia, in der Burg Susa war. Erinnert euch an die Karte eben, Susa, diese Winterresidenz des Königs. Da sind wir jetzt. Da kam Hanani, einer von meinen Brüdern, er und einige Männer aus Juda. Und ich fragte sie nach den Juden, den Entkommenen, die von den Gefangenen übrig geblieben waren, und nach Jerusalem. Und sie sagten zu mir, die übrig gebliebenen, die von den Gefangenen dort in der Provinz übrig geblieben sind, leben in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauer von Jerusalem ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Soweit zunächst mal der Bibeltext. Wir werden nachher weiterlesen. Hanani, der hier erwähnt wird, war einer der leiblichen Brüder Nehemias. Nehemia ist der Sohn Hachaljas. Das wird extra hier betont, weil es gibt noch zwei weitere Stellen, eins im Buch Esra, eine im Buch Nehemia, wo ein namensgleicher Mensch erwähnt wird, also auch ein Nehemia. Es gab, wie heute, gibt es ja auch mehrere Werners und Hildes und weiß ich nicht was. Da gab es auch mehrere Nehemias bei den Juden und es wird extra gesagt, das war also hier der Sohn Hachaljas. Er hatte also mehrere Brüder, wird hier gesagt. Und Hanani war, warum auch immer, in Jerusalem gewesen. Und er kommt jetzt zurück und Nehemia trifft sich mit ihm. Sie tauschen sich aus, sie reden über die Reise. Und Nehemia stellt die Frage, wie sieht es eigentlich in Jerusalem aus im Moment? Er selber, können wir von ausgehen, war noch nicht dort gewesen. Nochmal, er war in Gefangenschaft, ja auch geboren und aufgewachsen. Aber es interessiert ihn. Es war ein Anliegen für ihn zu wissen, wie es dort zuging. Und das macht den ersten Unterschied. Nehemia interessiert sich plötzlich für die Hauptstadt Israels, für den Ort, den Gott erwählt hatte für sein Volk. Jerusalem im Alten Testament war der Ort, wo Gott gesagt hat, dort soll mein Name wohnen. Dort stand der Tempel, wieder aufgebaut. Dort war das Zentrum des Glaubens der Juden. Und Nehemia fängt an und interessiert sich für den Zustand dieses Ortes. Und er fragt eine zweite Frage. Er fragt, wie geht es den Leuten dort? Nicht nur den Zustand der Stadt, den interessiert, sondern er fragt, wie geht es den Leuten? Was macht das Volk? Was machen die Juden, unsere Glaubensgeschwister, die Volksgenossen, die dort leben? Ich habe mich persönlich gefragt, worüber rede ich, wenn ich mich treffe mit Leuten? Oft sind es Glaubensgeschwister, mit denen man sich trifft. Worüber sprechen wir? Man kann sehr leicht reden über das Wetter, über gutes Essen, über die letzte Urlaubsreise oder die bevorstehende, über Politik, da kann man sich so richtig in Rage reden und anderes mehr. Reden wir auch über geistliche Themen miteinander, dass wir überlegen, wie geht es uns als Geschwistern innerlich und nicht nur äußerlich? Ich glaube, wir können lernen hier von Nehemia. Einer fragt nach, ihn interessiert das. Wie geht es den Menschen dort? Und er fragt nicht danach, haben sie genug Auskommen? Wie war die letzte Ernte? Haben sie alle ihr Häuschen gebaut? Nein, er fragt mehr, er geht tiefer. Und davon möchte ich lernen. Es gibt ja so dieses, ne, wenn man sich begrüßt, ja, wie geht's dir? Und dann will man anfangen, was zu sagen, und dann ist der fragt schon längst beim Nächsten und fragt die gleiche Frage, wo man irgendwie denkt, ja, interessiert es ihn überhaupt? Oder so diese, das ist alles gut gemeint, ja, versteht es nicht falsch. Oder wenn man sagt, na, alles gut, und dreht sich um und ist schon beim anderen. Also im Moment, mir geht es zum Beispiel im Moment nicht gut. Es sind viele Themen, die einen bewegen, und in den letzten Wochen ging vieles, ist anders gelaufen als gedacht. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, ich sage direkt dazu, ich bin gleich sehr schnell weg, wenn du mich fragen würdest, könnte ich dir ganz lange was erzählen, aber vielleicht willst du das gar nicht wissen. Ich weiß es nicht. Aber es ist schön, wenn wir merken, dass wir Anteil aneinander nehmen. Und ich denke, wenn wir so Fragen stellen, dann sollte es auch wirklich ernst gemeint sein. Und die Frage, alles gut, die beantworte ich schon lange nicht mehr mit Ja. Ja, Nehemia, was war das für ein Mensch? Wir gucken mal in den 11. Vers. Da kriegen wir nämlich noch eine Zusatzinformation über ihn, weil so viel erfahren wir gar nicht von ihm. Aber am Ende des 11. Verses des Kapitels 1 heißt es, ich war nämlich Mundschenk des Königs. Aha, jetzt können wir beim Nehemia so ein bisschen einsortieren, was er für einen Beruf hatte. Also er war in Susa, jetzt in der Winterresidenz, und das hatte seinen Grund. Er war dort, weil er für den König arbeitete. Das finden wir finden manche Beispiele in der Bibel, wo Juden eine sehr gute Stellung hatten an Königshöfen. Ich erinnere mal an Josef in Ägypten oder an Daniel oder eben erwähnt die Königin Esther. Also wo gläubige Menschen in Positionen hineingeraten waren, dass sie sogar die zweitwichtigste Position im Land hatten. Und ähnlich war es bei Nehemia. Was war ein Mundschenk? Wenn wir Mundschenk hören, das gibt's heute ja so nicht mehr, dann denken wir vielleicht an einen besseren Oberkellner oder sowas. Aber wir müssen wissen, ein Mundschenk war eine Vertrauensperson des Königs. Er hatte die Aufgabe, den Wein zu kosten und manchmal auch das Essen, bevor der König es bekam. Hintergrund, es war eine beliebte Methode, Könige zu beseitigen, indem man sie vergiftete. Und der Mundschenk, der hatte diese Vertrauensposition, dass er zuerst probieren sollte und ja, testen sollte, ist da Gift drin im Essen. Und er war auch zuständig für die Zubereitung des Essens, also er war der Oberchef dieses Bereiches und hatte sehr gut dafür zu sorgen, dass dem König da nichts zustieß. Dazu kam, dass der Mundschenk eine Beratungsfunktion hatte auch. Er war immer in der Nähe des Königs. Andere durften nicht so einfach zum König. Das wird auch in der Esther-Geschichte deutlich. Selbst die Königin durfte nicht ungefragt zum König. Der Mundschenk durfte es. Und er bekam alles mit an Gesprächen beim König. Er wurde um Rat gefragt und anderes mehr. Und wir merken, Nehemia, das war eine Person des Vertrauens, also im engsten Zirkel des Königs. Warum interessiert diesen Mann, wie es in Jerusalem ist? Er hatte ein gutes Gehalt, er hatte alles, was wir uns vorstellen können. Warum kümmert er sich jetzt plötzlich um Jerusalem? Nehemia wusste, das ist meine Vergangenheit, darin bin ich verwurzelt, dieses Volk ist meine Herkunft, dieser Gott ist mein Gott, das kann ich nicht so einfach abstreifen. Und er wusste auch um die Zukunft dieser Stadt und dieses Volkes, dass Gott seine Geschichte noch lange nicht beendet hatte. Und er wusste, ich bin ein Teil davon. Ich wünsche uns auch dieses Standesbewusstsein, so möchte ich es mal sagen, als Kinder Gottes. Wer sind wir? Gott ist der König über allem. Er ist der Mächtigste. Und wir dürfen seine Kinder sein. Weißt du um deine Vergangenheit, wo Gott dich hergeholt hat? Und weißt du um deine Zukunft, was noch kommen wird? Und dass er mit dir Geschichte machen will? Es ist schön bei Nehemia zu sehen, dass er sich in dieser Situation plötzlich eins macht mit diesem Volk und sagt, da gehöre ich hin. Das ist meine Heimat. Unsere Heimat ist im Himmel. Wir haben Bürgerrecht im Himmel. Lasst uns nicht so verwurzelt sein, wie ich es oft bei mir merke, mit den Dingen hier auf dieser Erde. Sondern lasst uns schauen, wer ist unser König und was möchte er von uns. Lasst uns dafür Interesse zeigen. Dann hört er diese schockierende Nachricht über den Zustand Jerusalems. Und Hanani drückt es so aus, die übrig gebliebenen, wir haben das gelesen, Vers 3, sie sind in großem Unglück und in Schmach. Nochmal, es war ungefähr 60 Jahre her, dass der Tempel wieder eingeweiht worden war. 60 Jahre, lange Zeit. Fast ein Menschenleben. Und es war nicht neu, dass die Mauern zerstört waren. Das war 140 Jahre her. Und es war auch nicht neu, was Nehemia hier hört, aber es wird ihm neu bewusst. Und deswegen ist dieser Hanani, sein leiblicher Bruder, für mich wirklich eine interessante Person, der durch diese Erzählung hier etwas in Gang setzt, was wir wirklich als Zeitenwende beschreiben können. Da ist der Begriff gerechtfertigt. Es beginnt etwas komplett Neues dadurch, dass Hanani seine Erlebnisse Nehemia erzählt. Warum war das eine Schande? Warum war das eine Schmach in Jerusalem? Nun, einerseits ging es den Juden wirtschaftlich nicht gut dort. Das ist die eine Ebene, aber ich glaube nicht, dass das das Entscheidende ist. Die fehlende Stadtmauer, das war die Schmach und das war das Unglück. Weil eine Stadt zur damaligen Zeit ohne Mauer war einfach schutzlos den Feinden ausgeliefert. Jerusalem war geöffnet und niemand konnte es schließen. Obwohl der Altar Gottes stand und man opferte, obwohl der Tempel darin war und man Gottesdienste feierte. Aber Nehemia merkt, dieser äußere Gottesdienst, das ist nicht das Wesentliche. Das ist nicht das Entscheidende. Wir brauchen mehr. Wir brauchen einen Schutz. In Jeremia 15, da wird uns das ein bisschen beschrieben. Vielleicht können wir die zwei Verse gerade miteinander lesen. Deshalb habe ich die hier mit reingenommen. Jeremia 15, Vers 19 und 20. Ich lese mal den Vers 20, das reicht in dem Zusammenhang jetzt hier. Da sagt Gott, ich werde dich, also Jeremia als Prophet, für dieses Volk zu einer festen, eisernen oder ehernen Mauer machen und sie werden gegen dich kämpfen, aber dich nicht überwältigen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten und dich zu befreien, spricht der Herr. Hier wird sehr schön die Funktion einer Mauer beschrieben. Und Gott sagt, jetzt hier auf Jeremia bezogen, diese Mauer, du sollst diese Mauer sein in dem Fall, diese Mauer wird nicht überwältigt werden. Das ist die Funktion einer Mauer und einer Stadtmauer, die eben nicht vorhanden war. Man hatte probiert, diese Mauern aufzubauen. Im Buch Esra finden wir solche Hinweise, ein bisschen auch zwischen den Zeilen. Man hatte das schon probiert, aber die Feinde hatten es verhindert. Und man hatte sich daran gewöhnt, diesen Zustand der Schutzlosigkeit, und es einfach irgendwann akzeptiert. Man sagt so ein bisschen flapsig, wer offen für alles ist, der kann nicht ganz dicht sein. Und es ist gefährlich, offen zu sein, schutzlos ausgeliefert zu sein, gerade im geistlichen Bereich. Und wir wollen darüber nachdenken, wenn wir uns mit dieser Stadt und der Mauer beschäftigen, auch irgendwann, wenn wir Fortsetzung machen, wie ist es mit unserem Leben? Wie ist es auch mit uns als Gemeinde? Sind wir schutzlos oder haben wir einen Schutzwall vor den Angriffen des Feindes? Und Gott bietet uns solche Schutzwälle an. Und wir sollten dafür sorgen, als erstes im persönlichen Bereich, dass wir nicht ohne Schutz herumlaufen. Weil Satan, der Feind, er hat es darauf angelegt, uns anzugreifen. Und er möchte mit allem Möglichen in unser Leben hineinkommen. Und die Gefahr ist da, dass wir uns mitreißen lassen. Und dann wird es zum großen Unglück und zur Schmach. Dann wird unser Leben nicht mehr Gott ehren. Wir werden nachher noch eine Bibelstelle dazu uns anschauen. Wie ist der Zustand meines Lebens? Und manchmal braucht es Brüder und Schwestern, so wie den Hanani, die uns darauf aufmerksam machen, da ist was schutzlos. Du musst aufpassen. Da sind vielleicht Lücken in deiner Schutzmauer. Auf dem Gebiet, da gehst du einen Weg, der ist nicht in Ordnung. Und wie gut, dass Hanani das gemacht hat. Ich kenne das bei mir, wenn mich jemand anspricht auf einen Fehler, dann stelle ich zunächst mal die Stacheln auf. Vielleicht kennst du das auch. Und will mich verteidigen. Und will sagen, ach, so schlimm ist das doch gar nicht, und will das erklären, das ist doch deswegen und das. Nein, das ist nicht gut. Nehemia fragt, und Hanani sagt es ganz schonungslos, und wir merken, was passiert, weil Nehemia, und das werden wir jetzt gleich lesen, sich mit darunter stellt und drunter beugt. Und wenn dich jemand anspricht, warum auch immer, ich hoffe aus dem Motiv der Liebe und um zu helfen, auf Dinge, die nicht in Ordnung sind in deinem Leben, dann stell nicht die Stacheln auf und sag, lass mich in Ruhe und versuch nicht, dich zu rechtfertigen, sondern geh in dich und überlege vor Gott, ist da was dran? Weil das hilft uns weiter. Und ich hoffe, dass wir als Geschwisterkreis dieses Ansinnen haben und diesen Wunsch haben, uns in Liebe auch zu korrigieren. Und nicht zu sagen, ach, ist er seine oder ihre Verantwortung. Lass mal laufen. Das wäre schlecht. Wir lesen Vers 4. Es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Was für eine krasse Reaktion. Etwas, was er eigentlich schon wusste, der Nehemia, wird ihm neu bewusst, und die Reaktion ist, dass er weint, dass er fastet und betet, tagelang. Nicht mal so eben, tagelang. Diese Trauer, die war echt. Wir sehen Weinen oft als Zeichen der Schwäche an, oder? So sind wir in unserer Kultur. Aber also das gibt es auch. Es gibt auch weinerliche Menschen, die bei allem anfangen irgendwie zu heulen. Das muss nicht unbedingt gut sein. Aber wenn mich etwas packt und wenn mich etwas innerlich zerreißt, dann darf ich auch weinen. Und wenn Trauer echt ist und tief ist, dann dürfen wir weinen. Es gibt Tränen, die ihre Berechtigung haben. Und das, was Hanani hier sagt, führt zu einer tiefen inneren Umkehr von Nehemia. Ich glaube, tiefer geht's gar nicht als das, was uns hier beschrieben wird. Und deshalb will ich dir nochmal Mut machen. Deine Beobachtung von irgendwelchen Dingen, deine Worte, deine Rede vielleicht, dein Besuch, vielleicht deine Taten und deine Gebete, sie können den Unterschied machen, so wie bei Hanani. Ich möchte dir Mut machen. Hast du schon mal geweint über den Zustand deines eigenen Lebens? Hast du schon mal geweint über den Zustand deiner Gemeinde? Geht uns das noch nahe? Packt uns das? Wisst ihr, wer aus solchen Gründen weint wie Nehemia, der ist in guter Gesellschaft. Ich möchte nochmal an Jeremia erinnern, von dem wir eben einen Vers gelesen haben. Er wird auch der weinende Prophet genannt. Und wenn du dieses Buch mal liest, dann wirst du das merken. Dieser Mann war nicht irgendwie besonders sensibel oder so, sondern es hat ihn wirklich gepackt. Und er hat geweint über den Zustand des Volkes. Er hat geweint, dass niemand umkehrt. Selbst Paulus hat geweint. Ein Mann, wo wir eher sagen, ja, das war doch so ein Macher, ne? Das war doch so einer, der hatte alle Power und alle Energie und der ging voran. Auch Paulus hat geweint. Und der Herr Jesus, auch er hat geweint. Geweint über sein Volk, über Jerusalem, weil sie nicht umkehren wollten. Lesen wir mal Psalm 48. Dort lesen wir etwas davon, was ich eben angedeutet hatte, was eigentlich der Sinn und Zweck Jerusalems und seiner Mauern sein sollte. Psalm 48, ich lese mal ab Vers 10. Wir haben nachgedacht, o Gott, über deine Gnade im Innern deines Tempels. Wie dein Name, Gott, so ist dein Ruhm bis an die Enden der Erde. Mit Gerechtigkeit gefüllt ist deine Rechte. Es freue sich der Berg Zion. Es sollen frohlocken die Töchter Judas über deine Gerichte. Zieht rund um Zion, also Zion ist ja der Berg in Jerusalem, wo der Tempel stand, zieht rund um Zion und umkreist ihn, zählt seine Türme, richtet euer Herz auf seine Wälle, mustert seine Paläste, damit ihr erzählt der künftigen Generation, ja, dieser ist Gott, unser Gott, immer und ewig, er wird uns leiten. Wenn man um die Stadt Jerusalem zog, um die Stadtmauern und den Tempelberg sah, und die Türme der Mauern und diese Pracht und alles das, sollte das dazu führen, dass man Gott anbetet. Und dass man sagt, ja, nicht das ist Jerusalem, unsere tolle Stadt, sondern das ist unser Gott. Und wenn man unser Leben sieht, wenn man vielleicht unsere Gemeinde beobachtet, was sagt man dann? Nehemia hätte auch lange Reden halten können, hätte auch sagen können, ja Hanani, also da habe ich ja nun wirklich nichts mit zu tun, das waren unsere Vorfahren, die haben ja nicht gehört, die haben ja falsch gehandelt und Gott hat sie bestraft oder die jetzt dort wohnen in Jerusalem ja selber schuld, wenn die es nicht auf die Kette kriegen. Habe ich doch schon immer gesagt, das wird nicht gut werden. Und das können auch andere machen. Ja, da gibt es ja die verantwortlichen Brüder da in Jerusalem. Lass die das mal machen. Nichts davon hätte etwas bewirkt. Und die geistliche Einstellung von Nehemia, die imponiert mir. Er beugt sich unter die Schuld seines Volkes. Er beugt sich unter das, was andere falsch gemacht haben und macht sich eins mit ihnen. Und es sollte wieder dahin kommen, dass Besucher dieser Stadt sagen würden, das ist Gott, das ist Yahweh, der Gott Israels. Lesen wir das Gebet, das Nehemia jetzt spricht. Nehemia 1, Abvers 5. Ich sprach, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Lass doch dein Ohr aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich heute Tag und Nacht für die Söhne Israel, deine Knechte, vor dir bete und mit dem ich die Sünden der Söhne Israel bekenne, die wir gegen dich begangen haben. Auch ich und meines Vaters Haus, wir haben gesündigt. Sehr böse haben wir gegen dich gehandelt und haben nicht die Gebote und die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen bewahrt, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Denke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose geboten hast, indem du sprachst: Werdet ihr treulos handeln, dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und bewahrt meine Gebote und tut sie, wenn auch eure Vertriebenen am Ende des Himmels sein sollten, selbst von dort werde ich sie sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. Sie sind ja deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine starke Hand. Insgesamt finden wir 12 Gebetsbeispiele im Buch Nehemia. Das Buch beginnt mit einem Gebet und es endet mit einem Gebet. Und das macht uns schon die Grundhaltung dieses Mannes deutlich. Nehemia war ein Beter. Und wenn wir uns dieses Gebet nur ganz grob, wir wollen das nur überfliegen, weil die Zeit dafür sonst nicht reicht. Und wenn wir uns dieses Gebet anschauen, dann können wir auch ein schönes Muster finden für unsere Gebete, die wir Gott bringen können und sollten. Zunächst einmal beginnt er mit dem Lob Gottes. Und das ist, glaube ich, immer ein guter Start. Selbst wenn uns noch so viel auf der Seele liegt und unter den Nägeln brennt, dass wir zunächst mal Gott loben. Dass wir ihm das sagen, wer er ist und was wir für ihn empfinden. Nehemia kennt seinen Gott. Er nennt ihn Gott des Himmels. Das war eine Formulierung übrigens im Buch Esra und Nehemia, findest du die relativ häufig. Gott des Himmels, das war ein Unterschied zu den Götzen der Perser. Das waren die Götter, die auf der Erde überall ihre Funktionen hatten. Aber die Perser hatten keinen Gott des Himmels. Jahwe wohnt im Himmel. Und trotzdem ist er uns so unendlich nah. Gott des Himmels, du großer Gott, du furchtbarer Gott. Wir haben uns über diesen Begriff letztens schon mal kurz ausgetauscht. Das blenden wir manchmal aus, oder? Wir haben gerne den lieben Gott, den barmherzigen und gnädigen Gott. Gott kann auch ganz furchtbar. Ich sage das einfach mal so. Gott hat alle Macht und wir können nicht mit ihm umgehen, wie wir uns das vorstellen. Und trotzdem, er ist der Gott, der Bund und Gnade bewahrt. Wahrheit und Liebe, Wahrheit und Gnade. Dieses Paar, das begegnet uns so oft in der Schrift und wir können es nicht auseinanderreißen. Es gehört zusammen. Und wenn wir Gott irgendwie beschreiben wollen, gehört beides mit hinein. Gott, der Bund und Gnade bewahrt. Denen, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Als ich darüber neu nachgedacht habe, habe ich mich gefragt, welches Gottesbild habe ich? Welche Vorstellung von Gott habe ich, wenn ich allein den Begriff Gott höre? Was kommt mir da in den Sinn? Und ich wünsche mir für mein Leben und ich wünsche es auch für dein Leben, dass wir möglichst alle Aspekte, die uns die Bibel über Gott beschreibt, mit hineinnehmen in dieses Gottesbild. In das, was uns letztendlich ja prägt. Lasst uns nicht einseitig sein, sondern wirklich alle Aspekte mit hineinnehmen. Und wenn wir dann den Herrn Jesus sehen, den Sohn Gottes, dann werden uns mit Sicherheit einige Punkte noch größer und wichtiger und wertvoller, als wenn wir sie alle einfach so nebeneinander auflisten. Denn Jesus hat uns gezeigt, wer Gott ist. Das wäre ein Thema für sich, das führt jetzt viel zu weit, aber es ist interessant, wie Nehemia hier diese Aspekte zunächst einmal aufzählt. Wir stehen immer in der Gefahr, einseitig zu werden und das sollten wir nicht. Lasst uns ausgewogen sein und die ganze Schrift betrachten. Und das Zweite, was wir finden, ist dieses Bekenntnis, das Nehemia hier abgibt. Er macht sich eins mit der Schuld von Leuten, die Generationen vor ihm gelebt haben. Er stellt sich mit drunter. Hätte er das nötig gehabt? Ich stelle einfach mal diese Frage. Musste das sein? Ich glaube, es ist eine gute Grundhaltung. eine gute Grundhaltung, weil wer sich unter das Urteil Gottes stellt, stellt sich nicht über irgendwen oder irgendwas. Und das ist wichtig auch für uns. Wir sind zu allem in der Lage, wir sind zu allem Schlechten fähig, auch als Kinder Gottes. Leider ist es so, vielleicht kennst du das auch. Aber Gott möchte uns helfen und seine Gnade in unser Leben hinein schenken. Und er bittet um Gehör, Nehemia bittet Gott. Und er bittet Tag und Nacht, und da bin ich weit von weg, leider. Diese Ausdauer, die Nehemia mit seinem Gebet hier uns zeigt. Wie gesagt, ich mache das jetzt hier in groben Schritten. Und er benennt den Grund des Übels. Als er neu feststellt, es ist Unglück und Schmach in Jerusalem, weiß er auch sofort, warum das so ist. Wir haben nicht auf dich gehört. So könnten wir es mit unseren Worten formulieren. Wir haben nicht auf dich gehört. Der Grund des Übels, wir haben Gottes Vorschriften nicht bewahrt. Und dann erinnerte er Gott an seine eigenen Verheißungen. Er zitiert hier das, was Gott schon Mose sagen ließ: Wenn ihr umkehrt, dann werde ich zu euch umkehren. Und wenn ihr nicht umkehrt, dann werde ich euch strafen müssen. Also wir brauchen Gott natürlich an nichts erinnern. Gott vergisst nicht. Und Gott hat das auch nicht nötig, dass wir ihn erinnern. Aber dadurch macht Nehemia deutlich, ich stelle mich unter dieses Wort Gottes. Ich akzeptiere das als Wahrheit in meinem Leben. Und er sagt, wir haben es ja nun auch gemerkt, was Gott sagt, das trifft ein. Kennen wir Gottes Verheißungen? Könnten wir Gott an viele seiner Zusagen erinnern und sie einfach sagen und in Anspruch nehmen für uns? Nehemia kennt Gottes Worte. Er zitiert die Bibel, das Alte Testament damals, und er kennt auch das Ziel, das er unterstützen möchte, um Gottes Namen dort wohnen zu lassen. Und hier merken wir, es geht ihm nicht um in erster Linie um das Wohlergehen der Menschen dort, auch nicht um sein eigenes, sondern dass Gott geehrt wird. Dass genau das wiederkommt, was wir in Psalm 48 eben gelesen haben, dass wenn Menschen Jerusalem besuchen und diese Stadt sehen, sie sofort sagen, das ist Gott. Nicht, das ist eine tolle Stadt, sondern der Gott dieser Stadt, das ist der großartige Gott. Sie sind dein Volk, das du erlöst hast mit starker Hand. So endet diese Rede Nehemias zu Gott. Warum sind wir erlöst? Lasst uns kurz neu darüber nachdenken. Wir schlagen mal den ersten Thessalonicher Brief auf. Dort fasst Paulus das in einer sehr kurzen und schönen Art zusammen. 1. Thessalonicher, Kapitel 1. Vers 9 und Vers 10. Da schreibt Paulus an die Christen in Thessalonich: Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Das ist schön, was Paulus hier über die Thessalonicher sagt. Ihr habt euch von den Götzen zu Gott bekehrt, also diese Umkehr erlebt. Warum habt ihr das gemacht? Nicht in erster Linie, um in den Himmel zu kommen, sagt er. Nein, ihr habt es getan, um dem lebendigen Gott zu dienen. Das ist der Lebensinhalt eines Menschen, der zu Gott umkehrt. Um Gott zu dienen und seinen Sohn zu erwarten aus den Himmeln. Schön, was Paulus hier von den Thessalonichern sagt. Und das ist auch das, was Nehemia hier irgendwie erwähnt. Er sagt, das ist das Ziel des Volkes, das du erlöst hast. Und dann kommen wir zum Schluss und lesen noch den 11. Vers in diesem Kapitel Nehemia 1. Er sagt, schließt quasi sein Gebet jetzt ab. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die gewillt sind, deinen Namen zu fürchten. Lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gewähre ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich Mundschenk des Königs. Hier passiert jetzt was ganz Interessantes. Also einmal schließt Nehemia das Gebet ab. So ein schönes Ende, dass er hier sehr konkret Gott bittet. Und er sagt, ich bin bereit. Das bringt er hier zum Ausdruck. Hätte auch sagen können, jetzt Gott, such dir einen. Such dir irgendwen, der das jetzt hier in Ordnung bringt. Nein, Nehemia sagt, ich bin bereit. Und wenn du mich gebrauchen möchtest, Gott, dann schenk mir Gelingen. Weil im Gespräch mit Gott hat Nehemia wahrscheinlich schon einen Plan entwickelt, wie er vorgehen möchte. Gewähre mir, wie drückt das hier aus, Barmherzigkeit vor diesem Mann. Und damit meint er ja den König, dass ich irgendwie die Chance habe, dieses Anliegen zum König zu bringen. Er wird sehr konkret in seiner Bitte und er hat einen Entschluss gefasst und weiß um die Konsequenzen, die das haben wird. Ich weiß nicht, wie du betest. Ich erwische mich oft so bei Allgemeinplätzen. Das Konkrete, das kommt oft zu kurz bei mir. Aber das möchte ich auch ganz neu lernen. Wirklich für Situationen zu beten, dass Gott in Situationen zeigt, was er gerne möchte. Und wir werden das ja dann irgendwann sehen, wie es weitergeht, wie Gott dieses Gebet erhört hat. Und vielleicht weißt du gar nicht, was du Gott bitten sollst konkret. Kann ja auch sein. Da gibt es auch einen interessanten Vers, den wir uns zum Schluss noch anschauen wollen. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, 1. Johannes 5, da gibt Johannes uns einen Tipp, wenn es uns mal so geht, ja, dass wir vielleicht gar nicht wissen, ja, was ist denn jetzt dran oder was soll ich Gott jetzt überhaupt bitten? 1. Johannes 5, Vers 14, da schreibt er, das ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass Gott uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Puh, komplizierter Satz. Nochmal, Vers 15. Wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Ich will das mal versuchen, mit meinen Worten wiederzugeben. Wenn du nicht weißt, was du Gott konkret bitten sollst, dann bitte Gott, dass er dir diese Bitte aufs Herz legt, die du dann aussprichst. Und wenn es dann so kommt, weißt du, du hast das Erbetene bekommen von ihm, das du erbeten hast. Ist vielleicht um zwei Ecken gedreht, ja, aber wenn du nicht weißt, was du Gott bitten sollst für dein Leben, dann bitte ihn, dass er dir das zeigt. Dass er dir die Bitten aufs Herz legt. Und so war es bei Nehemia. In diesem Gebet, ich zumindest verspüre das richtig, wie sich während Nehemia betet, in seinem Herzen diese Bitte entwickelt, ja, ich muss den König jetzt fragen. Ich bin dran. Und ich muss den König fragen, kann ich das und das tun? Und das werden wir sehen, wenn wir, wie gesagt, Fortsetzung machen. Ich möchte schließen mit dem vierten Vers, den wir eben gelesen haben, als Abschluss, der das, glaube ich, sehr schön zusammenfasst. Diese Grundhaltung Nehemias, von der ich lernen möchte. Es geschah, als ich diese Worte hörte von seinem Bruder Hanani, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang. Ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Eine schöne Grundhaltung, von der ich gerne lernen möchte.